Also besondere Herausforderungen für die Disziplin, die sehe ich darin, dass einerseits über den Mangel an osteuropäischer Expertise in der Öffentlichkeit geklagt wird und gleichzeitig die Personalsituation an den Universitäten sich eher verschlechtert, ist ein Skandal. Und aktuell steht die Disziplin angesichts der Instrumentalisierung von Geschichte zu Propagandazwecken in Kriegszeiten vor der dringenden Aufgabe, dem entgegenzuhalten und wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
Wir sollten den Machthabern im Kreml aber nicht den Gefallen tun, ihnen die Deutungshoheit über die Geschichte des Zarenreichs, der Sowjetunion und der Russischen Föderation zu überlassen. Denn damit verschwinden Bereiche aus unserem Sichtfeld, die den Alltag vieler Menschen in der Vergangenheit geprägt haben. Zugleich gehen alternative Zugänge zur russischen Meistererzählung der imperialen Stärke und nationalen Überlegenheit verloren.
Hallo und herzlich willkommen bei Clio auf die Ohren, dem Podcast des Historischen Seminars an der Universität Mainz. Mein Name ist Andreas Frings, ich bin Studiemanager im Historischen Seminar und promovierter Osteuropa-Historiker.
Und ich bin Hans-Christian Mahner, Professor im Historischen Seminar mit Fokus auf der Geschichte Ostmittel- und Südosteuropas an der gleichen Universität. Gemeinsam haben wir für Clio auf die Ohren in der schon anlaufenden 5. Staffel Geschichten Osteuropas, postkolonial und transnational diese Folge vorbereitet.
Die Beschäftigung mit der Geschichte Osteuropas steht vor wirklich großen Herausforderungen. Und diese Herausforderungen und auch mögliche Antworten wollen wir in diesem Podcast hörbar machen.
Damit reagieren wir natürlich auch darauf, dass die osteuropäische Geschichte spätestens seit dem Beginn der russischen Vollinvasion vor großen Herausforderungen steht. Aber eben nicht nur das. Es gibt noch viel mehr, was im Fach so alles diskutiert wird.
Und wir können in diesem Podcast auch sicher nicht alles ansprechen, was Ihnen und euch jetzt durch den Kopf geht. Klar, wir haben eine begründete Auswahl getroffen.
Diese Auswahl ist auch von dem Menschen geprägt, dem wir diesen Podcast schenken und widmen wollen, Jan Kusper, Professor für osteuropäische Geschichte am Historischen Seminar der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Es geht um die Diskussionen, ob unsere Disziplin nach dem russischen Vollangriff auf die Ukraine so etwas braucht wie eine neue postkoloniale Wende.
Es geht aber auch um die Frage, wie wir mit den wachsenden politischen Anfragen umgehen. Wie politisch darf eine osteuropäische Geschichte eigentlich sein, ohne ihre eigenen Qualitätskriterien zu verletzen?
Es geht auch um die Frage, wie die osteuropäische Geschichte die Öffnungen, auch die Mobilitäten seit den 1990er Jahren verarbeitet hat. Auf einmal waren Menschen aus Osteuropa vor Ort. Deutsche Spätaussiedler, jüdische BürgerInnen aus der untergegangenen Sowjetunion, Menschen aus den ostmitteleuropäischen EU-Beitrittsstaaten, die die neuen Möglichkeiten der Arbeitsmigration nutzten, und viele Studierende, neue Gesprächspartner.
Eine der zentralen Herausforderungen scheint uns auch etwas zu sein, was die Disziplin insgesamt umtreibt. Die Herausforderungen des Anthropozän, die Einsicht, dass die menschengemachte Geschichte nicht vollständig auf menschliches, aufeinander bezogenes Handeln reduziert werden kann, da es eine Natur, eine Umwelt, ein Klima gibt, die zu den langen übersehenen Bedingungsfaktoren und auch Wirkungsfeldern des Menschen gehören.
Kurz, das ist ein schönes Potpourri an Herausforderungen, die teilweise zusammenhängen, teilweise aber auch nicht.
Wir wollen mit unseren Podcasts herausfinden, in welche Richtungen osteuropäische Geschichte und Geschichten entwickelt werden können.
Das tun wir, wie man das eben im Podcast klassischerweise tut, als Zwiegespräch zwischen zwei alten weißen Männern. Ihr kennt das. Fest und Flauschig, Lanz und Brecht, Die Lage der Nation mit Philipp Banse und Ulf Burmeier, heute eben Andreas Frings und Hans-Christian Mahner. Wir sind aber nicht alleine. Wir haben GesprächspartnerInnen gefunden, die sich mit uns zu unseren Fragen austauschen wollten. Menschen, die oft auch Weggefährten von Jan Kusper sind und vor allem Menschen, die mit wachem Auge auf Wandel und Veränderung schauen.
Wir setzen nicht auf die großen Namen des Fachs, denen es an Bühne sicher nicht mangelt. Wir setzen auf Menschen, von deren Neugier und von deren Bereitschaft, sich auf risikooffenes Denken einzulassen, wir wissen.
Die letzte Bestandsaufnahme im Fach ist übrigens fast 30 Jahre her. So schnell vergeht die Zeit. 1998 hatte der Osteuropa-Historiker Jörg Barbarowski in der Zeitschrift Osteuropa das Ende der osteuropäischen Geschichte ausgerufen. Nicht allein das Ende des Sowjetreiches, so Barbarowski, auch wissenschaftliche Erwägungen sprechen dafür, das bloß geografisch definierte Fach osteuropäischer Geschichte aufzulösen und in eine nach Epochen und Methoden differenzierte Geschichtswissenschaft zu integrieren. Die Rückständigkeit der Methoden und Arbeitsweisen im Fach osteuropäische Geschichte gelte es zu überwinden, um den Anschluss an die internationalen Standards geschichtswissenschaftlicher Forschung nicht zu verlieren.
Damals reagierten sehr viele Kolleginnen und Kollegen in eigenen, durchweg differenziert argumentierenden Texten auf diese prominent platzierte Intervention. Eine beeindruckende Bestandsaufnahme, die dem Ende des Kalten Krieges und den neuen archivischen Möglichkeiten zu verdanken war.
Damals gab es keine Podcasts. Es gab auch noch kein iPhone. Viel hat sich seither geändert und geändert haben sich auch die Arbeitsbedingungen der osteuropäischen Geschichte. In Russland wurde der Archivbesuch für manchen schon nach dem russländischen Angriff auf die Krim und die Ostukraine 2014 schwierig. Mit der russischen Vollinvasion seit dem 24. Februar 2022 wurde jeglicher Archivzugang in russländischen Archiven unmöglich. Andernorts gerieten bestimmte historische Disziplinen unter Druck. In Ungarn gab es Angriffe auf Genderforschungen und die Central European University musste das Land Richtung Wien verlassen. In Polen gab es unter der PiS-Regierung eine Gesetzgebung zur Bekämpfung von Beleidigungen des polnischen Staates und des polnischen Volkes, mit dem auch Fälschungen der Geschichte angeklagt werden konnten. Fälschungen in Anführungszeichen. Natürlich ging es dabei weniger um Fälschungen und vielmehr um Geschichte und Geschichten, die aus Sicht der damaligen PiS-Regierung an der Ehre des polnischen Volkes kratzten.
Ist ein Podcast geeignet, um diese vielfältigen Herausforderungen aufzugreifen? Wir denken schon. Anders als der Artikel in der Zeitschrift Osteuropa 1998 erlaubt ein Podcast heute auch ein unabgeschlossenes, offenes Denken zu dokumentieren, das sich in seinen Schlussfolgerungen noch nicht sicher ist. Ihr könnt uns und vor allem unseren GesprächspartnerInnen also beim Denken zuhören. Ein Podcast muss diese Vielstimmigkeit auch nicht auf ein Fazit reduzieren. Wir können die vielen Stimmen nebeneinander gelten lassen.
Und damit, bevor wir wirklich einsteigen, noch ein letzter Satz. Wir haben in den vergangenen Jahren in dieser Reihe Clio auf die Ohren sehr viel mit Studierenden an der Frage gearbeitet, was einen guten Podcast ausmacht.
Unser Dank gilt schon jetzt den Studierenden, die sich mit viel Engagement in dieses Projekt begeben haben und von denen und mit denen wir viel gelernt haben.
Dann lass uns mal starten. Das war jetzt recht viel Geplänkel vorneweg. Das war auch notwendig. Aber es wird Zeit, auch unsere GesprächspartnerInnen ins Spiel zu bringen. Und es wird Zeit, in die Substanz zu gehen.
Gerne. Mein Vorschlag ist, ich bin ja eher Spezialist für Rumänien, auch für die Länder in Südosteuropa, vor allem um Rumänien herum, wie die Moldau, Ungarn, Bulgarien und Serbien, aber auch Griechenland und Albanien. Wir konzentrieren uns hier aber auf die großen Linien des Faches und da sind meine Lieblingsgeschichten nicht eigentlich im richtigen Mainstream. Du hast ja die Interviews geführt. Wie wäre es, wenn wir so vorgehen? Ich denke laut und entwickle die großen Fragen und du schaust, was wir dazu erfahren haben.
Machen wir so. Schieß los.
Fangen wir gleich mit dem großen Brocken an, der mir auch aus der südosteuropäischen Geschichte vertraut ist. Wieso eigentlich bricht über dieses Fach osteuropäische Geschichte eine Herausforderung herein, die ein Umdenken nach sich zieht? Wo steckt eigentlich bei uns die Zeitenwende, die einen Podcast wie diesen hier überhaupt sinnvoll erscheinen lässt? Business as usual, wäre das nicht auch heute noch möglich?
Sehr gut, direkt in die Vollen. Hören wir einfach mal rein, was unseren GesprächspartnerInnen durch den Kopf geht. Aber Bevor wir Sie der Reihe nach vorstellen, schlage ich vor, wir lassen Sie sich selbst vorstellen, und zwar immer dann, wenn Sie zum ersten Mal in diesen Podcast springen, okay? Also, beginnen würde ich mit Hans-Christian Petersen aus Oldenburg.
Mein Name ist Hans-Christian Petersen. Ich bin Osteuropa-Historiker seit einigen Jahren in Oldenburg. Ich war bis 2014 an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Warum habe ich dieses Fach studiert? Es ist lange her, Mitte der 90er Jahre. Es gibt darauf nicht eine Antwort, mindestens zwei. Zum einen wollte ich mich nicht immer weiter nur mit der deutschen Geschichte und Kaiser Wilhelm beschäftigen. Das mache ich jetzt indirekt doch wieder, aber damals wollte ich das nicht. Das zweite ist, dass das wenige Jahre nach dem Ende der Sowjetunion war und mich das dann doch interessiert hat, was das eigentlich für ein Riesenstaat gewesen ist, der da jetzt auf einmal implodiert ist. In dem Moment gibt es, und das ist ganz klassisch westeuropäisch, der 24. Februar 2022. Also der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der ja schon 2014 begonnen hat, der sich dann mit der Vollinvasion 2022 radikalisiert hat. Und auch bei mir, ganz typisch, erst ab Februar 22 so richtig in meinem Gedächtnis, in meinem Bewusstsein angekommen ist. Viel zu spät. Ich habe dann Karl Schlögel gelesen, Entscheidung in Kiew, und habe gelesen, was ich schon nach 2014 hätte lesen sollen. Das hat mich zutiefst erschüttert, auch in der Frage, hätten wir Dinge sehen müssen? Was bedeutet das für das, was wir zukünftig vermitteln wollen? Und es macht einen Riesenunterschied bei meinen Studierenden. Ich habe nämlich sehr viele Studierende, die seitdem zu Themen wie deutsche Besatzungspolitik in der Ukraine und was heißt das für heute, kommen und die sehr wenig wissen, aber sehr viel wissen wollen. Und da liegt, glaube ich, die große Aufgabe der osteuropäischen Geschichte, zu vermitteln, warum sie in Zeiten des neuen Krieges nicht obsolet ist, sondern ganz im Gegenteil umso wichtiger.
Ganz ähnlich übrigens auch Christine Roll aus Aachen.
Ich bin Christine Roll und habe eigentlich von meiner Kindheit an Berührung mit Osteuropa bekommen, weil mein Vater, der aus dem 19. Jahrhundert stammt, gebürtig, im Zweiten Weltkrieg tatsächlich bei den Kosaken unterwegs war. Und davon hat er auch relativ viel erzählt. Meine Mutter, die Jahrgang 1920 war, die war in den frühen 40er Jahren in Riga, also unter sowjetischer Besatzung. Zunächst unter deutscher, dann sowjetischer Besatzung. Und alle haben mir, also beide Eltern haben mir über ihr Verhältnis zu einzelnen Russen sehr positive Dinge erzählt. Also das muss man erstmal festhalten, in den 1970er und 80er Jahren, als doch eigentlich Kalter Krieg herrschte, war in unserer Familie zwar eine Aversion gegen den sowjetischen Sozialismus, Sowjetunion und so, aber sehr differenziert hinsichtlich, wie sind so Russen einzelne, welche Erfahrungen hat man mit einzelnen Russen gemacht. So, das war insofern, haben mich meine Eltern auch ermuntert, dann auf dem Hamburger Christianeum statt Altgriechisch-Russisch als weiteres Fach zu wählen. Leistungskurs Russisch, so dass ich dann eigentlich mit dem Abitur sehr ordentlich Russisch konnte. Und dann in meiner Verlegenheit, was ich außer Geschichte noch studieren wollte, dann halt Russisch angekreuzt habe. Natürlich war das die Vollinvasion. Ich war zu dem Zeitpunkt Dekanin und habe das doch hinbekommen, war in den letzten Monaten meines Dekanats und haben das doch hinbekommen, obwohl Corona war, dass wir im März 2022 für die Aachener Öffentlichkeit eine Videokonferenz veranstaltet haben zu dem Thema. Also das war mir ein Anliegen, dass sich die RWTH Aachen, die ja nun nicht gerade bekannt ist für Geisteswissenschaften und kritische Geschichtswissenschaft, dass die sich dazu äußert. Das hat die Hochschule sehr unterstützt. Also das glaube ich schon. Und wir sollten dann in diesen Tagen meine Homepage verändern und dann muss ich da sowas angeben wie so und so lange Mitglied im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat des DHI Moskau.
Aha. Also wie man sich's denken könnte, der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022, der verändert alles, auch im Fach. Ich verstehe.
Aber zugleich wird das von den Kolleginnen und Kollegen auch ernsthaft diskutiert. Also konkret die Frage, ob man nicht vorher schon hätte reagieren können. So sagt etwa Martina Winkler aus Kiel.
Vielen Dank. Ich bin Martina Winkler. Ich bin Professorin für Ost-, Mittel- und Osteuropäische Geschichte an der CAU Kiel. Das mache ich jetzt seit 2017 hier. Und ja, warum bin ich in die osteuropäische Geschichte gegangen? Wobei ich das nicht so gezielt studiert habe, aber der Schwerpunkt war schon von Anfang an in dieser Richtung. Also ich glaube, das ist eigentlich ganz eindeutig. Ich habe 1989 Abitur gemacht, also ganz klar so Generation Gorbatschow. Und da muss ich auch sagen, mit jeder Menge Russland-Kitsch-Load dabei. Zusätzlich habe ich dann aber auch familiäre Bindungen nach Tschechien. Und daraus ergeben sich dann für mich auch die beiden Schwerpunkte. Also ich befasse mich in meiner Forschung einmal mit Russland, vor allem mit der frühen Neuzeit, also mit dem 17. und vor allem mit dem 18. Jahrhundert. Das ist der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt, der halt schwer mit dem anderen zu verbinden ist, ist Ostmitteleuropa, vor allem im 19. und besonders im 20. Jahrhundert. Wenn man dann sagt, der 24. Februar 22 war die Zäsur, dann kann ich das verstehen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist das natürlich irgendwie ein Armutszeugnis. Weil wenn man dann das erst gemerkt hat, dass das Fach an sich, sagen wir mal, umstritten, problematisch sein kann. Und vor allem auch, wenn man dann erst merkt, dass wir vor Herausforderungen stehen, die politischer Art sind, dann war man definitiv zu spät. Und ich muss selber sagen, also vielleicht nicht gerade der Februar, aber ich gehöre zu den Leuten, die das ungefähr 2020 gesagt haben, ach, ich mache 18. Jahrhundert, lasst mich doch mit Putin in Ruhe. Ne? Also ich muss mir den Schuh schon auch selber anziehen. Und ich finde das hochproblematisch. Also diese Zeitenwende, da kam nicht nur die Bundesregierung und nicht nur die SPD zu spät, sondern viele von uns eben auch.
Und dann gibt es Kolleginnen und Kollegen, die werden in der Öffentlichkeit sehr stark mit dem Thema des russischen Angriffskriegs in Verbindung gebracht. Die kennt man öffentlich vor allem darüber. Und die machen es eben auch nicht am 24. Februar 2022 fest, sondern erklären, dass es da einen Denkprozess gab, dass mit dem russischen Angriff zwar klar war, dass das vieles verändert, auch schon seit dem ersten russischen Angriff auf die Ukraine 2014, dass das Nachdenken über die innerfachlichen Konsequenzen zeitlich erst versetzt begann, so etwa Franziska Davis.
Ich bin Franziska Davis. Mein Weg zur osteuropäischen Geschichte ist vielleicht in mancher Hinsicht klassisch deutsch gewesen. Und zwar ging er über eine Faszination für russische Klassiker des 19. Jahrhunderts als Teenagerin. Ich mochte Dostojewski, ich mochte Tolstoi, ich mochte Anton Tschechow. Besonders mit den ersten beiden kann man mich heute wahrscheinlich eher jagen. Aber das war der Beginn meiner Faszination für Osteuropa, zu Beginn vor allem Russland. Was vielleicht auch schon etwas aussagt. Inzwischen arbeite ich vor allem zur ukrainischen, immer noch der russischen, aber auch der polnischen Geschichte. Für mich war ein Schlüsselmoment eine sehr lange Bahnfahrt mit einer Kollegin, die ich bis dahin noch gar nicht persönlich kannte, und zwar mit Buta Kasambikova, die ich auf einer Konferenz in Berlin traf. Und dann stellten wir, das war im Mai 2023, fest, dass wir beide zu derselben Konferenz nach Lviv fuhren, im selben Zug. Und dort haben wir dann lange im Speisewagen gesessen, fast die ganze Fahrt in meiner Erinnerung, und haben sehr lange über unser Fach gesprochen. Und da ist mir eigentlich klar geworden, wie russozentrisch unser Fach nach wie vor ist und wie viel es aber uns auch intellektuell bringen würde, das zu ändern. Und die russische Geschichte, die Geschichte der Sowjetunion, insgesamt die Geschichte des östlichen Europas, die Geschichte der Ukraine, des Baltikums neu zu denken und aus einer dekolonialen Perspektive her zu denken. Und in den letzten Jahren hat mich das dann viel beschäftigt.
Gut, dass du diesen Eindrücken nachgegangen bist. Man merkt schon deutlich, dass Daten wie der 24. Februar als Einschnitt wahrgenommen werden, dass es aber zugleich ein oft viel längerer Prozess ist, in dem sich Perspektiven verändern und vielleicht auch fachliche Konsequenzen entwickelt werden, oder?
Ja, finde ich auch. Und deshalb, Christian, lass uns mal ein streng wissenschaftliches Feld aufrollen, dem gerade von konservativer Seite oft vorgeworfen wird, eher ein politisches Projekt zu sein. Die postkolonialen Studien, der sogenannte Postkolonialismus, wenn man den Begriff überhaupt im Singular verwenden darf. Wir haben ja schon gehört, dass sich mit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 sehr vieles geändert hat. Und dass damit eine neue sogenannte postkoloniale Wende in der osteuropäischen Geschichte eingestellt hat. Aber erstens beginnt der Krieg Russlands gegen die Ukraine ja schon spätestens 2014. Und zweitens gab es auch davor schon Forschungen, zum Beispiel zu den Peripherien des Zarenreiches oder der Sowjetunion. Was für eine Wende!
Ja, klar, der Krieg begann 2014. Ich erinnere mich, dass unsere Disziplin damals schon aktiv wurde. Als mehrere Dutzend Prominente und Politiker 2014 eine neue, weiterhin aber verständigungsorientierte Russlandpolitik forderten, setzten über 100 Osteuropa-Expertinnen aus Wissenschaft, Politik und Medien diesem sogenannten Friedensaufruf das Modell einer neuen Russlandpolitik entgegen. Eine realitätsbasierte Russlandpolitik, wie sie sie nannten, die zugrunde legt, dass es in diesem Krieg einen eindeutigen Aggressor und ein klar identifizierbares Opfer gab und gibt.
Genau das meine ich. Und wie erlebst du die Bemühungen um postkoloniale Perspektiven in der südosteuropäischen Geschichte?
Die gibt es da auch schon länger, und zwar insbesondere in der Auseinandersetzung zwischen Holm Sundhausen und Maria Todorova Ende der 1990er Jahre. Dabei hat sich Maria Todorova, aber auch Holm Sundhausen, sie haben sich auseinandergesetzt mit dem Konzept Balkan. Und da geht es auch um die Frage, inwiefern südosteuropäische Gesellschaften nicht selten als defizitäre, nicht voll ausgereifte Varianten von Europa, von richtiger, in Anführungszeichen bitte, richtiger Zivilisation verstanden werden. Oder es gibt Kolleginnen und Kollegen, die habsburgischen und osmanischen Prägungen in südosteuropäischen Geschichten nachgehen.
In der Geschichte des Zarenreiches und der Sowjetunion findet man manche dieser Aspekte übrigens in anderer Form auch wieder. Aber hören wir mal rein und bevor wir starten, es gab auch vor 2022 postkoloniale historische Perspektiven in der osteuropäischen Geschichte, konkret auch in der Geschichte des russländischen Zarenreiches und auch der Sowjetunion. Ich konzentriere mich daher auf das, was nun an neuen postkolonialen Fragen aufgeworfen wird. Am engagiertesten hat sich da sicher Franziska Davis geäußert, die vor allem die weiter bestehenden Fixierungen auf Russland als Standard kritisiert und das auch an der Sprachausrichtung festmacht.
Also wir stecken ja in diesen russozentrischen Strukturen drin. Sie prägen uns. Viele Institute haben nun mal, wenn überhaupt, Russisch als slawische Sprache oder Sprache des östlichen Europas, die angeboten wird an den Universitäten. Und wie gesagt, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wie schwierig es ist, eine marginalisierte Sprache zu lernen.
Und dann geht sie sehr konkret auf die komplexe Frage der postkolonialen Situation im russisch-ukrainischen Verhältnis ein.
Also die Ukrainer oder die sogenannten Kleinrussen werden zu Russen erklärt. Wenn wir das jetzt aber als Argument nehmen, um zu sagen, es war kein koloniales Verhältnis, übernehmen wir im Grunde die koloniale Erzählung, anstatt sie kritisch zu hinterfragen. Und wir leisten auch keinen fruchtbaren Beitrag zu größeren Kolonialismusdebatten. Weil die Kolonialisierung, die wir jetzt auch übrigens in den besetzten Gebieten der Ukraine sehen, und es handelt sich hier um einen neokolonialen Krieg, die funktioniert ja auch über Russifizierung, über die Behauptung von Gleichheit. Und dieses vollzieht sich aber oft sehr gewaltsam. Und diejenigen, die nicht russifiziert werden wollen, werden deportiert, erschossen, unter extremem Druck gesetzt, den russischen Pass oder die russische Sprache zu akzeptieren. Und genau das zeichnet ja russischen Kolonialismus aus. Und anstatt das zu problematisieren, also nicht, dass es gar nicht problematisiert worden ist, das ist jetzt etwas übertrieben, aber zu oft wird das als Inklusionsmöglichkeit missverstanden und dann eben übersehen, welchen Preis diese Inklusion hatte. Und wenn wir das als Inklusion sehen und nicht als koloniale Politik, übersehen wir genau das Wesensmerkmal des russischen Kolonialismus, nämlich Russifizierung und das Zusammendenken von Russifizierung und dem Beanspruchen von Territorium und dem Beanspruchung von Menschen.
Okay, das verstehe ich. Da ist ja dann noch einiges an historischer Arbeit zu leisten. Aus fachlichen Gründen, aber im Grunde auch aus politischen Gründen. Aber kann man das konkret machen? Was heißt das denn für ganz spezifische historische Forschung?
Dazu hat sie auch etwas gesagt, also in einem tatsächlich konkreten Beispiel überlegt, wie das aussehen könnte.
Ich mache es wieder an einem konkreten Beispiel. Benjamin Nathans, ein sehr anerkannter Historiker, hat jetzt ein Buch geschrieben, das hat er genannt The Soviet Dissidents Movement. Er hätte es meiner Ansicht nach nennen sollen The Soviet Russian Dissident Movement, weil es wirklich um die sowjetrussische Dissidentenbewegung geht. Es geht nicht um die ukrainische Dissidentenbewegung, es geht nicht um die Dissidentenbewegung im Baltikum oder in Georgien oder wo auch immer. Es ist wirklich die russische Dissidentenbewegung. Aber er macht eben genau das, was klassischerweise oft gemacht worden ist, nämlich russisch und sowjetisch gleichzusetzen. Wenn man jetzt diese Perspektive verlässt und sagt, man schaut sich eben auch und gerade eben auch im Vergleich, das mache ich teilweise in meiner Arbeit, die russische und ukrainische dissidentische Bewegung im Vergleich an, dann merkt man, dass die ukrainische Dissidentenbewegung, und das wird sicher auch für andere gelten, soweit ich das mit, also andere nicht-russische Dissidentenbewegung, eine antikoloniale Dimension hatte. Allein durch das Insistieren, dass ukrainische Sprache und Kultur zum Selbstbestimmungsrecht gehört, von Menschen, aber auch von Nationen, hat sie eine antikoloniale Dimension gehabt. Und wir haben die zu oft in der Forschung als nationalistisch oder als eine nationale Bewegung definiert und haben dann teilweise Leuten eine nationalistische Identität zugeschrieben, die sich überhaupt nicht als Nationalisten verstanden haben. Also jemand wie Ivan Zyuba hat sich gerade zu Beginn seiner, ich sag's mal, dissidentischen Karriere in den 50er und 60er Jahren nicht als Nationalist gesehen. Er war Kommunist. Er wollte eine Rückkehr zu den Prinzipien oder das, was er teilweise auch idealisierend als die Prinzipien der Sowjetunion in den 1920er Jahren gesehen haben, in denen laut ihm eben dieses Recht auf nationale Selbstbestimmung existiert habe. Also er war kein Nationalist. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Sprache des imperialen Zentrums in unsere analytische Sprache als Historiker und Historikerin Eingang gefunden hat. Weil genau so sind diese ukrainischen Dissidenten verfolgt worden, als Nationalisten, als bourgeoise Nationalisten und härter verfolgt worden als russische.
Damit sind wir aber durchweg in der Neuzeit, also im 19. und 20. Jahrhundert. Da ergibt das Postkoloniale für mich auch sofort Sinn. Geschichte reicht aber weiter zurück, auch die osteuropäische Geschichte. Sind diese Überlegungen denn auch für zum Beispiel die frühe Neuzeit, mit der ich mich ja auch in Bezug auf Südosteuropa beschäftigt habe, sind die dabei auch produktiv?
Da würde ich gerne Ingrid Schierl ins Spiel bringen, eine Kollegin aus Tübingen. Sie sagt:
Ich war bis 2024 akademische Mitarbeiterin am Institut für osteuropäische Geschichte und Landeskunde der Universität Tübingen. Von 2018 bis 2013 war ich am Deutschen Historischen Institut in Moskau tätig und dort für den Aufbau von Projekten zur Geschichte des 18. Jahrhunderts zuständig. Mein Interesse für Osteuropa wurde bereits im Gymnasium geweckt. Ich hatte Russisch als zweite Fremdsprache, durfte Anfang der 70er Jahre an einer Klassenfahrt nach Leningrad teilnehmen. Außerdem waren in meiner Klasse Schüler und Schülerinnen, deren Eltern nach der Niederschlagung des Prager Frühlings die Tschechoslowakei verlassen hatten. Und mich unterrichteten am Gymnasium Mathe- und Physiklehrer, die aus Ungarn oder der Tschechoslowakei stammten. Das heißt, schon in der Schulzeit wurden privat Fahrten mit dem Nachtzug nach Prag organisiert. Und insgesamt würde ich sagen, dass Reiseerfahrungen und die Bekanntschaft mit Mitschülern und Mitschülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen mich motivierten, osteuropäische Geschichte zu studieren. Ja, also wenn wir mit postkolonialem Blick auf die Geschichte Russlands schauen, eröffnen sich ganz neue Perspektiven. In meinen eigenen Forschungen zum 18. Jahrhundert habe ich viel in Regionalarchiven in Russland gearbeitet. In den Provinzarchiven, wie es im russischen Sprachgebrauch für die Archive außerhalb Moskaus und Petersburgs heißt. Die Archivfunde dort zeigen die große Diskrepanz zwischen der normativen Ebene, das heißt eigentlich der Moskauer und der Petersburger Perspektive der Gesetzgebung und den konkreten Lebenswelten in den Regionen auf. Also sie zeigen zum Beispiel diese Archivfunde, alle lokale Agency, also Handlungsräume, zum Beispiel von Frauen. Diese Archivfunde demonstrieren auch eine unglaublich anmutende Mobilität adliger Gruppen, aber auch bäuerlicher Gruppen. Diese Archivfunde, die lassen vermuten, dass zum Beispiel im 18., 19. Jahrhundert der Pferdediebstahl den Alltag bestimmte. Diese Archivfunde, die zeigen interregionale Bezüge auf und geben Einblicke in imperiale Momente, also wie zum Beispiel den Kampf von Adligen aus den Ostseeprovinzen, aus den ukrainischen Gebieten um den Erhalt ihrer Standesrechte im 18. Jahrhundert.
Und interessanterweise macht auch Christine Roll, die Frühneuzeitlerin aus Aachen, eine auch postkoloniale Außenperspektive, nämlich im Verhältnis des frühneuzeitlichen Russland gegenüber Europa auf.
Meine Aufgabe als Historikerin ist vielmehr, die Europabezüge des vorpetrinischen Russland herauszuarbeiten und nicht die Fremdheitsbezüge. Also im Grunde eine Freude des vorpetrinischen Russland, wie man damals sagte, das Moskauer Zartum, dann doch Teil Dieses entstehende in Europa, der Begriff kommt ja um 1700 gegenüber Christianitas, wird überwiegend daran mitzuwirken. Ne? Also wenn Sie so wollen, man kann auch gerne immer ein Stück weit auf die Inszenierung Peters hereinfallen. Und schon geprägt durch den Überfall jetzt 2022 und kritische Lektüre und vielleicht auch das, was man seither von der osteuropäischen Forschung auch lesen kann, dieses Rückverlängern des Imperialismus nach hinten. Also das würde ich doch gerne kritisch überprüfen. Ich würde doch sehr gerne aus meiner Sicht jetzt überprüfen, ab wann eigentlich die westeuropäischen Zeitgenossen, Kaiserhof, Brandenburg, Schweden, Dänemark, ab wann die erkennen, dass mit dem Moskauer Zartum ein Hegemonialanspruch neuer Art entsteht.
Das heißt also, mehr Postkolonialismus wagen. Aber ich hege immer noch den Verdacht, dass wir da auch politische Motivationen haben. Das finde ich auch gar nicht problematisch. Unser Fach war immer schon irgendwie politisch. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Und unsere Fragen rühren ja auch aus unserer eigenen Gegenwart. Das können dann auch politische Anliegen sein, wenn wir sie fachlich korrekt bearbeiten. Das ist in meinen Augen ein echt wichtiges Thema. Und die Debatte darüber treibt unser Fach ja gerade sehr um. Vielleicht bleiben wir beim Politischen?
Geschichtsstudierende sprechen auch häufiger darüber. Ich finde sowieso, dass es eine strikt unpolitische Geschichtswissenschaft nicht gibt und auch nicht geben kann. Ich zitiere mal etwas, was du mir vor ein paar Jahren gesagt hast. Gute Geschichtsstudierende und gute HistorikerInnen sind wache Zeitgenossen. Dein Zitat. Also es geht um wache Zeitgenossenschaft.
Da sind wir uns ja einig. Aber wie weit reicht unser Einfluss, wenn wir wirklich einmal Expertise haben, die politisches Handeln verändern könnte? Was meinst du? Auf welchen Kanälen erreichen wir politische Entscheidungsträger? Was müssen wir tun, damit unsere Expertise auch politikfähig wird? Ich forsche seit Jahrzehnten über Rumänien und ich hätte so gar keine Idee, wie ich diesem schon auch komplizierten Land mehr Aufmerksamkeit in den politischen Öffentlichkeiten in Deutschland oder sogar in politischen Entscheidungszirkeln verschaffen könnte. Da könnte ich natürlich auch die Südosteuropa-Gesellschaft ins Spiel bringen, die auch darum ringt, um Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. In Mainz veranstalten wir einmal im Jahr einen Studientag Rumänien mit der Landeszentrale für politische Bildung zusammen. Irgendetwas kann man natürlich immer tun. Was hast du denn dazu herausgefunden?
Ich habe dazu einige echt ganz unterschiedliche Perspektiven mitgebracht. Aber vorneweg vielleicht, unter den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, gibt es niemanden, der die Geschichtswissenschaft als völlig neutrale, wertfreie, unpolitische Wissenschaft aufstellen will. Und bei den Herausforderungen der osteuropäischen Geschichte derzeit wäre Neutralität ja vielleicht auch wieder eine politische Entscheidung, und zwar vielleicht für die falsche Seite, geht mir jedenfalls durch den Kopf. Und das hat Ingrid Schierle aus Tübingen auch genauso formuliert, vom Politischen her.
Aktuell steht die Disziplin angesichts der Instrumentalisierung von Geschichte zu Propagandazwecken in Kriegszeiten vor der dringenden Aufgabe, dem entgegenzuhalten und wissenschaftliche Erkenntnisse stärker in die Öffentlichkeit zu tragen.
Das heißt also, wir können uns dem Politischen nicht entziehen. Es steht schon als Elefant im Raum, wie man so sagt.
Wie sehen das denn eigentlich Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa selbst? Hast du jemanden finden können, der dazu etwas sagen kann?
Ja, habe ich einen alten Mainzer Freund gewissermaßen, der uns hier regelmäßig besucht. Jerzy Kochanowski aus Warschau, und er macht die autoritäre Politisierung von Geschichte vor allem an historisch begründeten territorialen Forderungen fest.
Ich bin Jerzy Kochanowski und ich muss sagen, ich habe oft darüber nachgedacht, warum ich eigentlich Historiker geworden bin. Und vielleicht, ich verdanke es erstens meinem Großvater und zweitens meinem Vater. Mein Großvater war ein ungewöhnlicher Mensch, schon Ende 19. Jahrhundert geboren, in der Zwischenkriegszeit Offizier der polnischen Staatspolizei, und vielleicht spiegelte die polnische Geschichte des gesamten 20. Jahrhunderts wider. Erstens, er nahm an drei Kriegen teil. am ersten mit Sowjets und am Zweiten Weltkrieg, sowohl als Soldat als auch ein Konspirator. Während der allen Kriegen saß in verschiedenen Gefängnissen, sowohl deutschen als auch in der sowjetischen. Und nach der Freilassung anfangs 1941, wenn ich mich nicht irre, aus dem deutschen KZ, diente er sowohl in der offiziellen polnischen Polizei bei Deutschen und gleichzeitig in der polnischen Heimatarmee. Und deswegen auch sein Leben nach dem Krieg war nicht speziell leicht. Mein Vater hingegen kämpfte natürlich nicht, er war zu jung während des Zweiten Weltkriegs, aber war vom Beruf Diplom-Ökonom, aber aus Leidenschaft Warszawianist und anerkannter Warschau-Kenner und Expert aus in diesem Bereich von Geschichte Warschaus. Und als ich 10 Jahre alt war und mit einem gebrochenen Bein im Bett liegen musste, ergab mir, um mir zu beunruhigen, ein Fotoalbum über Warschauer Aufstand. Und in den folgenden 2 Monaten habe ich alle Bücher über Warschauer Aufstand, über den Zweiten Weltkrieg und über die Geschichte allgemein aus den wirklich großen Bibliothek meines Vaters gelesen. Damals habe ich angefangen, weniger Auto benutzen und etwas mehr meine eigenen Füße. Und je mehr ich zu Fuß unterwegs bin, desto mehr sah ich und sehe ich bis heute die Sachen, Erscheinungen und so weiter, die mir zuvor entgangen sind. Und ich muss sagen, dass der Warschauer öffentliche Raum, den ich am besten kenne, zeigt deutlich, aber natürlich, das konnte man über verschiedenen öffentlichen Räume sagen, aber Warschau zeigt deutlich, wie die Geschichte zunehmend von einer unprofessionellen, verlogenen und auf brutalen Geschichtspolitik beherrscht wird. Ja, und deswegen müssen wir als Historiker etwas Neues unternehmen. Wir müssen vielleicht an neue Kommunikationsmittel suchen und auch nach anderen Themen und Methoden. Und das versuche ich seit ein paar Jahren. Also ich arbeite mit meinen Studenten ganz anders als von 20 oder 10 Jahren. Erschreckend. Überall in Ostdeutschland, in Polen, in der Slowakei, in Ungarn ist die wachsende Attraktivität dieser autoritären Systeme, dieser Ideologie für gebildete, weltangewandte junge Menschen, nicht nur aus den Peripherien, aber sogar aus Großstädten. Und das wiederum veranlasst linke und liberale Parteien und Politiker dazu, sich immer tiefer in die Schuhe der sogenannten patriotischen Parteien zu stecken. Ein Beispiel ganz frisch, also die Übernahme durch die liberale Regierung von Donald Tusk der Idee nach Forderung der Kriegsreparationen von Deutschland. Ja, also das war immer diese Idee von rechtsorientierten Parteien, konservativen Parteien und nicht die Liberalen oder Linken. Aber in diesem Moment, sie haben diese Idee übernommen. Und diese nationalistische Ideologie erstreckt sich auf Kultur, Sprache, Wissenschaft und besonders Geschichte, Geschichtsschreibung. Die offen instrumentalisierte Vergangenheit wird in der Politik oft als wichtiges oder sogar entscheidendes Argument angesehen. Viele Beispiele nennen, wie zum Beispiel offensichtliche Auschwitz-Lüge des Vertreters der extremistischen Partei Konfederacja Korony Polskiej, also die Konföderation der polnischen Krone, Grzegorz Braun, seine Verhinderung eines Vortrages von Professor Jan Grabowski über Juden im Deutschen Historischen Institut in Warschau 2023 und so weiter. Also diese Liste nur von Grzegorz Braun ist unglaublich lang. Aber auch die offen anti-ukrainische Rhetorik der zeitigen Präsidenten, Karol Nawrocki, die sich auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und vor allem auf sogenannte Woline Massaker bezieht. Ja? Und das ist ein Grundkonzept und ein Fundament von Ostpolitik von Nawrocki. Unterschiedliche Themen, die das nationalistische Idealkonzept stören, werden bekämpft, wie zum Beispiel, ich möchte hier ein Beispiel nennen, also eine unglaublich heftige Kritik an der sehr bescheidenen Ausstellung Nasi Chłopcy, unsere Jungs. Also diese Ausstellung im Museum von Stadt Danzig ist sehr klein, das ist ungefähr 30 Quadratmeter. Ja, ich weiß jetzt 200 Fotos, nicht mehr. Aber diese Einstellung zeigt die Schicksale der Polen aus Pommern, die während des Krieges in Wehrmacht dienten. Ja, und das ist so weit, von diesen idealen Konzepten, diesen idealen Polen und so weiter. Ja, und also die Kritik war unglaublich heftig und weiterhin. Aber meiner Meinung nach ein spezifischer Fall der Instrumentalisierung der Vergangenheit ist die Ausnutzung der sogenannten verlorenen Gebiete. Also fast alle Staaten in Ostmitteleuropa haben irgendeine Gebiete während des letzten Jahrhunderts verloren. Ja, die Deutschen haben Ostpreußen oder Schlesien verloren, die Polen sogenannte Kresse, die Finnen Karelien, Ungarn Siebenbürger, Rumänen Bessarabien. Und diese Gebiete werden ständig instrumentalisiert und durch die Geschichtspolitik ständig bearbeitet. Von in der Nähe, also um Parlament in Budapest, konnte man viele Stände mit Trianon-Souvenirs treffen, ja, mit Tausenden von verschiedenen Trianon-Souvenirs. 2018 wollten die polnischen Behörden in Reisepässen ikonische Bilder von Lemberg und Vilnius abbilden. Natürlich mit sehr, sehr starken Widersprüchen seitens Litauen und der Ukraine. Ja, also um etwas zu enden, niemand spricht offen über territoriale Rückforderungen. Aber bald, hoffentlich, mit dem erwarteten Frieden zwischen Russland und der Ukraine, wird es zu einer offiziellen Änderung der Grenzen kommen. Es gibt keine andere Lösung. Und ist es nicht ausgeschlossen, dass dies der erste Dominostein sein wird?
Das ist für mich auch deshalb super spannend, weil ich solche Beispiele ja auch aus meinen Regionen kenne, aus der südosteuropäischen Geschichte. Etwa wenn man auf den Wetterkarten in ungarischen Medien seit Jahren das Wetter für das gesamte ungarische Territorium vor dem Vertrag von Trianon von 1920 sehen kann. Da werden also territoriale Forderungen über die Wetterkarte kommuniziert.
Wahrscheinlich gibt es das wirklich erschreckend häufig, die Unzufriedenheit mit bestehenden Grenzen. Vielleicht soll es aber auch nur ablenken. Und mein Eindruck ist, in Deutschland, in deutschsprachigen Medien, wird da wenig erzählt. Wir glauben, dass wir über Russland viel wissen und hören, was auch nicht unbedingt stimmt. Aber über den Raum zwischen Putin und uns wissen wir echt wenig. Und da liegt dann vielleicht auch eine Aufgabe für uns. Dafür argumentiert jedenfalls Hans-Christian Petersen.
Die zentrale Mission wird sein, die Gesellschaft und die politisch Verantwortlichen von der absoluten Notwendigkeit fundierten, wissenschaftsbasierten Know-hows über das östliche Europa zu überzeugen. Das ist nämlich alles andere als selbstverständlich. Momentan gehen wir die entgegengesetzte Richtung. Letzte Woche kam die Meldung, dass das Auswärtige Amt jetzt das Forum Historische Belarus-Forschung ab Ende 2025 nicht mehr finanzieren wird. Dieses Forum Historische Belarus-Forschung wird ja bei der DGO gehostet sozusagen und ist die kleinere Nachfolgeorganisation der ehemaligen deutsch-belarussischen Geschichtskommission, die aufgrund der Repression in Belarus unter Lukaschenka ihre bilaterale Arbeit eingestellt hat. Das wird einfach nicht mehr finanziert. Das läuft aus. Das Gleiche droht der früheren gemeinsamen deutsch-russischen Geschichtskommission, die es natürlich als gemeinsame Kommission auch schon lange nicht mehr gibt. Aber wir brauchen doch mal im Ernst mehr Wissen über diese Länder in Zeiten des Krieges gegen die Ukraine und der wahrscheinlichen Ausweitung des Krieges auf andere Teile Europas und nicht weniger.
Und wie soll das gehen? Wie kommen wir in mehr Wissen hinein? Was können wir denn da leisten? Also ganz ehrlich, wir schreiben ja schon immer jede Menge Text über dieses Osteuropa und über dieses Südosteuropa.
Ingrid Schiele hat das angesprochen, ein wichtiger Punkt. Wir sind ja nicht alleine. Sie sagt,
dann würde ich stark dafür plädieren, die deutsche Ostpolitik der letzten Jahrzehnte historisch aufzuarbeiten. Und dann würde ich es auch als unsere Aufgabe ansehen, ja, Originalstimmen aus Osteuropa bekannter zu machen. Also die Forschungsergebnisse der Kollegen und Kolleginnen aus Osteuropa bekannter machen. Das heißt, nicht nur in den Anmerkungen in unseren wissenschaftlichen Arbeiten, sondern auch durch Veranstaltungen, Übersetzungen, Kooperationen, Rezensionen zu Neuerscheinungen. Und vielleicht zu guter Letzt und vielleicht auch am wichtigsten, in diesen Zeiten der Instrumentalisierung der Geschichte zu Propagandazwecken, würde ich im Unterricht noch einen stärkeren Fokus auf Methoden der Quellenkritik setzen?
Gut und schön, Andreas. Ich finde das politisch ja auch völlig richtig, was Ingrid Schirle da sagt. Wir müssen unseren Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa und ihrer Expertise zu mehr Sichtbarkeit und Hörbarkeit verhelfen. Jerzy Kochanowskis Überlegungen fand ich ja auch sehr beeindruckend. Da haben wir in diesem Podcast also genau das versucht. Aber für politische Entscheidungsträger wird es damit ja noch relevant, oder?
Guter Punkt, Christian, aber merkt dir den bitte mal kurz. Ich komme da gleich zu. Ich habe auch mit jemandem gesprochen, der sehr, sehr lange selbst als Politiker tätig war. Für die aktuelle Geschichtswissenschaft, das hat man auf dem Historikertag im vergangenen Herbst ja auch gesehen, ist eine Frage davor gerade viel relevanter. Dürfen oder können oder sollen wir uns überhaupt politisch verhalten als Historikerinnen und Historiker? Oder sind wir zu mehr Neutralität, zu mehr Wertfreiheit und zu mehr unpolitischer wissenschaftlicher Arbeit aufgefordert? Ich würde damit gerne anfangen, weil Martina Winkler aus Kiel dazu einige wirklich hörenswerte Dinge gesagt hat.
Vielleicht diese Vorstellung, dass Wissenschaft unpolitisch ist oder sogar neutral, das halte ich für naiv und das merken wir eben jetzt ganz besonders stark. Das heißt aber nicht, dass wir nicht zwischen beiden unterscheiden sollten. Ich sage nicht trennen, also sozusagen voneinander isolieren, aber wir sollten es schon voneinander unterscheiden und zwar in dem Sinne, dass sie nach unterschiedlichen Logiken arbeiten und auch arbeiten sollten. Wissenschaft verpflichtet mich absolut nicht zur Neutralität. Ich bin ja als Beamtin vereidigt worden und zwar nicht auf Neutralität und auch nicht auf Objektivität, aber aufs Grundgesetz. Und das sollten wir dann eben auch wirklich ernst nehmen. Das heißt, Wissenschaft verpflichtet mich nicht dazu, keine Meinung zu haben, aber, und das jetzt nochmal, sie verpflichtet mich dazu, das reflektiert zu argumentieren und eben kontrolliert mit bestimmten wissenschaftlichen Standards.
Spannend finde ich das auch deshalb, weil Martina Winkler die Frage damit auf eine andere Ebene verlagert. Also nicht, dürfen wir überhaupt politisch sein, sondern wie und wo würden wir denn überhaupt politisch wirksam werden? Und vielleicht auch, wer hat überhaupt die Chance dazu?
Also wenn man fragt, wie sozusagen unser Fach in der Öffentlichkeit jetzt auftaucht, wahrgenommen wird und so, dann muss man, glaube ich, erstmal auch sagen, es ist eben nicht unser Fach, sondern es sind bestimmte Vertreter und ich glaube, hier braucht man nicht unbedingt zu gendern und es sind bestimmte Themen, die immer wieder auftauchen. Das hängt einfach zusammen mit Aufmerksamkeitsökonomien und auch mit den Arbeitsweisen von Medien, die ich persönlich häufig als sehr, sehr frustrierend wahrnehme, ne? Also das muss ich ganz ehrlich auch sagen, dass das ist teilweise problematisch. Also wenn man sich überlegt, 2022 wurde überall beklagt, dass wir zu wenig Ukraine machen, was nicht stimmt, es hat nur niemand hingehört. Und jetzt aber, wo liest man denn heute mal bitte was über Rumänien, ja? Oder über Ungarn, also wo die politische Relevanz ja völlig, völlig ohne Diskussion ist. Dennoch wird darüber extrem wenig berichtet. Also das ist schon problematisch und glaube, das sind einfach Dinge, die Medien machen sollten. Um ganz ehrlich zu sein, habe ich eher das Gefühl, dass Medien und darüber dann eben auch PolitikerInnen eher agieren mit Einzelpersonen. Es gibt halt einfach so ein paar Leute in unserem Fach und in anderen Fächern wird das ähnlich sein. Die werden immer und zu allem gefragt und andere nicht unbedingt. Dann wäre es dann eher so die Verantwortung dieser Person, dann auch mal zu sagen, hier kenne ich mich nicht so aus, frag mal XY. Und auch wenn ich von Leuten höre, die tatsächlich eingeladen sind, mal so in so eine Beratung von der Bundesregierung oder so, die kommen da immer total frustriert raus.
Okay, ja, verstehe. Diese Fragen kann man so anpacken. Wir sind nicht auf Neutralität verpflichtet, sondern auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, gegenüber der wir eben nicht neutral sein dürfen. Und wir sollten darüber nachdenken, wieso bestimmte Stimmen medial präsenter sind als andere und was wir daran ändern können, sobald es zu Einseitigkeiten führt. Du hast gesagt, du hättest auch eine politische Stimme einfangen können.
Ja, genau. Ich habe mit einem der in Sachen Osteuropa profiliertesten deutschen Politiker gesprochen, mit Ruprecht Polenz aus Münster. Ruprecht Polenz war seit 1994 und dann bis 2013 Mitglied der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag und er war seit 2005 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Er sagt:
Mein Name ist Ruprecht Polenz, ich bin seit 2013 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde. Ich wurde kurz vor meinem Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag, dem ich von 1994 bis 2013 angehört habe, gefragt, ob ich die Nachfolge von Rita Süssmuth in dieser Funktion antreten wollte. Ich habe die ganze Zeit im Bundestag mich mit Außenpolitik beschäftigt, war die letzten 8 Jahre Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und da war natürlich auch vor allen Dingen die Frage der Osteuropa, der Russlandpolitik ein wichtiger Schwerpunkt und deshalb habe ich damals gerne Ja gesagt. Ich habe mich schon relativ früh, da war ich noch im Rat der Stadt Münster kommunalpolitisch tätig, mit den deutsch-polnischen Beziehungen etwas intensiver beschäftigt. Und wenn man da in der Geschichte etwas zurückgeht, kommt man nicht nur zu den polnischen Teilungen, sondern im Grunde auch zu dem Fazit, dass das deutsch-polnische Verhältnis mit Ausnahme vielleicht der 1830er Jahre durchweg eigentlich eher negativ war. Und was viele auch nicht wissen, die Polen haben gemessen an der Zahl der Bevölkerung, also an der Einwohnerzahl, unter den Deutschen im Zweiten Weltkrieg am meisten gelitten, mehr noch als die Völker der Sowjetunion. Und ich hatte das Gefühl, damals jetzt auch als Kommunalpolitiker etwas beitragen zu sollen, damit sich das deutsch-polnische Verhältnis bessert, Zielvorstellung vielleicht sogar erstmal so gut wird wie das deutsch-französische Nachbarschaftsverhältnis. Die DGO, also die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, ist ja selbst auch massiv von dieser hybriden Kriegsführung betroffen. Wir waren nicht nur zunächst als unerwünschte Organisation gelistet, sondern sind jetzt sogar als extremistische Organisation gelistet. Und das darf man aus russischem Verständnis durchaus wörtlich nehmen. Also wir haben auch jetzt in Deutschland das Problem, dass wir eine Sicherheitsverantwortung für diejenigen haben, die jetzt als Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Veranstaltungen teilnehmen, weil aus russischer Sicht gehen die ja zu einer extremistischen Organisation. Kann man noch nach Russland reisen? Im Augenblick sicherlich eher nicht. Aber es gibt eben auch Länder, die deshalb keine sicheren Reiseländer auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind, die sich etwa mit Russland beschäftigen, weil sie eben stark unter russischem Einfluss stehen. Also nicht nur Belarus, sondern möglicherweise eben auch Kasachstan und andere. Also die Lage hat sich, wie Sie richtig sagen, ganz entscheidend verändert und die Position der DGO ist auch gegenüber der Bundesregierung, dass sich die Forschungsförderung auf diese neue Lage einstellen muss. Über die Zeitschrift Osteuropa, in der ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, unsere Mitglieder, auch andere publizieren, haben wir Einfluss. Das wissen wir, weil eben auch viele Politikerinnen und Politiker diese Zeitschrift abonniert haben. Es gibt die Möglichkeit, natürlich über Publikationsmittel die eigenen Ergebnisse weiter zu verbreiten, die jetzt nicht nur die fachspezifische Öffentlichkeit erreichen. Da freue ich mich über jeden Beitrag von Historikern, anderen Osteuropawissenschaftlern, der es in die FAZ oder in die Zeit oder ein anderes, sich an eine breite Öffentlichkeit richtendes Presseorgan schafft. Und es ist auch immer gut, wenn sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Erkenntnissen in die allgemeine politische Diskussion auch begeben.
Naja, das klingt ja alles recht einfach. Wir schreiben, Politikerinnen und Politiker lesen, das sollte dann ja von selbst laufen. Aber die Erfahrungen mit der Bewältigung des russischen Angriffs auf die Ukraine 2014 und 2022 zeigen doch, dass Expertenstimmen oft ungehört verhallen und stattdessen lieber jene vermeintliche Expertise abgerufen wird, die zur eigenen politischen Perspektive besser passt, wenn ich das mal so plump sagen darf.
Das würde Ruprecht Polenz, denke ich, auch nicht völlig anders sehen. Ihm geht es, glaube ich, eher um eine Ermutigung in unsere Richtung, es trotzdem zu versuchen, und zwar mit unseren fachlichen Stärken und Fähigkeiten. Er gibt uns aber auch mit auf den Weg, dass wir dafür lernen müssen, anders zu schreiben, anders zu kommunizieren, also gewissermaßen unser Wissen so zu übersetzen, dass es besser aufgenommen werden kann.
Also diese Möglichkeiten, wie gesagt, bestehen in der unmittelbaren Politikberatung. Das will ich vielleicht als ehemaliger Bundestagsabgeordneter noch sagen. Kommt es wegen der hohen Arbeitsbelastung etwa der Abgeordneten sehr darauf an, präzise und zügig zum Punkt zu kommen. Abgeordnete sind jetzt nicht zu faul, dicke Bücher zu lesen, aber sie kriegen eben jeden Tag hunderte von Seiten auf dem Schreibtisch. Und wenn man dann mit einer Idee oder einer Perspektive durchdringen will, dann sollte sie schon jedenfalls in der Zusammenfassung auf 4 Seiten erkennbar sein. Und diese Technik, die widerstrebt manchem wissenschaftlichen Arbeiten, und da tun sich nach meiner Erfahrung Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gelegentlich noch etwas schwer mit. Wenn ich sozusagen für Curricula an der Universität zuständig wäre, und das betrifft jetzt nicht nur die Osteuropawissenschaft, es würde eigentlich für jede Disziplin zur Ausbildung gehören, die Fähigkeit zu entwickeln, die Dinge auch interessierten Laien auf 4-5 Seiten erklären zu können. Denn ein Teil der Diskussion, wie ist das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, warum sind die so weit weg, warum redet man von Elfenbeinturm etc. etc., hängt da eben damit zusammen, dass sich eben doch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und das kann ihnen nun niemand abnehmen, diese Dolmetscherleistung auch selber zu erbringen.
Gut, dann schauen wir mal auf uns selbst, als Personal in Anführungszeichen. Wie du weißt, bin ich selbst als Erwachsener nach Deutschland gekommen. Mich berührt dieses Thema also auch sehr persönlich. Wer betreibt eigentlich im deutschsprachigen Raum osteuropäische Geschichte? Und zwar auf allen Ebenen. Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Professorinnen und Professoren. Und welche Rolle spielen Migrationsgeschichten dabei?
Oh, das ist ein guter Punkt. Für die erste Generation der Osteuropa-HistorikerInnen nach dem Zweiten Weltkrieg gab es oft auch noch eine wie auch immer geartete persönliche Beziehungsgeschichte mit Osteuropa, politisch ja oft auch belastet, und das wissen wir ja nun. Es gab aber auch eine lange Phase einer osteuropäischen Geschichte mit sporadischen Kontakten und eine Phase einer osteuropäischen Geschichte aus der Distanz, dann aus der Ferne. Das hat sich 1990 rasch geändert.
Das meine ich. Damals kamen in kurzer Zeit viele deutsche Spätaussiedler und viele jüdische sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Und deren Kinder studierten manchmal eben auch Geschichte. Und sie tun dies bis heute. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Osteuropa nutzten die neuen Möglichkeiten und kamen in Seminaren und Instituten in Deutschland an. Ich will da gar nichts verklären. Ich habe mich immer nur gefragt, hat diese neue Phase der osteuropäischen Geschichte unser Fach spürbar verändert?
Bin mir gar nicht sicher, ob man da eine Aussage über das ganze Fach treffen kann. Ich habe mich darüber mit 2 Kollegen unterhalten, die selbst explizit Migrationsgeschichte erforschen und sehr viel mit solchen Studierenden und WissenschaftlerInnen zu tun haben, mit Hans-Christian Petersen und mit Yannis Panagiotidis. Vielleicht fangen wir mit Hans an. Der war ja eben schon kurz zu hören. Er arbeitet am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, hat also institutionell mit Russlanddeutschen zu tun. In seinen Augen geht es dabei um eine recht große Gruppe, und das verändert viel.
Das ist nämlich eine wirklich große Gruppe, also nicht nur gesamtgesellschaftlich, das sind über 2,5 Millionen Menschen, sondern das sind auch viele Studierende, also hier in Oldenburg auch immer noch. Und das kann ich eben sehen an den Studierenden, die bei mir ihre Abschlussarbeiten schreiben, von denen ein großer Teil eine russlanddeutsche Familiengeschichte besitzt, die jetzt eben inzwischen selber schon die 3. Generation sind, aber eben dann doch mit russlanddeutschen Themen meistens zu mir kommen. Und das bildet sich in der Lehre viel zu wenig ab. Das hat vielschichtige Gründe. Also dieses russlanddeutsche Thema ist in der osteuropäischen Geschichte sehr randständig. Es ist gleichzeitig oder war in sich auch lange ziemlich geschlossen und nicht unbedingt so zugänglich. Ich würde mal behaupten, dass sich das öffnet seit ein paar Jahren durch verschiedene Aktivitäten, aber da ist viel zu holen. Wenn man es mal so ein bisschen aus diesem klassischen Narrativ rausholt, kann man darüber sehr viel lernen über Migration, Diskriminierungserfahrung, postmigrantische Gesellschaft, Diktaturerfahrung und so weiter. dann kann man von da ausgehend sehr gut ins Gespräch kommen über Migrationsprozesse, über das Ankommen, beispielsweise in Deutschland, aber nicht nur. Was Ankommen so bedeutet, im Guten wie im Schlechten, bis hin zu Diskriminierungserfahrungen, über die Frage, was das dann mit anderen migrantischen Gruppen in Deutschland verbindet und auch mit dem nicht-migrantischen Bevölkerungsteil in Deutschland, Globalgeschichte nach Nordamerika und auch die Erfahrung von Diktatur und ihr Nachwirken über Generationen, die Traumatisierung, die auch damit einhergehen und die Frage, wie ein Diktaturerleben, bei dem Deutsche primär zum Opfer wurden in der Sowjetunion, in das gesamtdeutsche Erinnern an den Zweiten Weltkrieg integriert werden kann.
Aber, das betont er auch, diese Frage geht noch viel weiter. Es geht auch um Migrationserfahrungen von Menschen aus Osteuropa, die an einen anderen Ort migrieren.
MigrantInnen, die aus dem Russländischen Reich oder aus dem Habsburgerreich, beispielsweise aus Galizien, Ende des 19. Jahrhunderts über den Atlantik in die Amerikas gehen, primär erstmal nach den USA und Kanada, werden sowohl bei der Ausreise in bestimmte Kategorien erfasst, als auch vor allem bei der Einreise in den USA und in Kanada und unterliegen dann unterschiedlichen Migrationsregimen, obwohl sie aus der gleichen Region kommen, je nachdem, zu welcher Gruppe sie gezählt werden. Und das verändert jedes Mal die Frage, wer oder was ist eigentlich osteuropäisch und wie gehen wir damit um? Und zeigt eben, dass es nicht statisch ist. Das ist, glaube ich, eine der wesentlichen Dinge, die man dabei lernen kann.
Hans hat selbst mehrfach mit meinem anderen Gesprächspartner in dieser Frage zusammengearbeitet, mit Yannis Panagiotidis. Und in der Tat liegen die beiden oft nah beieinander. Aber hören wir doch Yannis Panagiotidis selbst.
Ich bin Yannis Panagiotidis, Scientific Director am Research Center for the History of Transformations an der Universität Wien. Ich bin Migrationshistoriker und mit einem Schwerpunkt auf Migration aus dem östlichen Europa während des Kalten Krieges und danach, also Ost-West-Migration, post-sowjetische Migration, das sind so meine Forschungsschwerpunkte. Ich habe vor mittlerweile fast 25 Jahren angefangen, Geschichte zu studieren. 2001 war das. Wohlgemerkt war Geschichte damals eigentlich im alten Magistersystem an der Universität Tübingen nur mein Zweitfach. Ich wollte eigentlich Politikwissenschaft mit Schwerpunkt internationale Beziehungen hauptsächlich studieren, was ich dann aber auch relativ schnell eingesehen habe, dass mich die Geschichte mehr interessierte. Und das hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass ich zunächst einmal ein sehr spannendes Proseminar in der Zeitgeschichte besuchte und dann anschließend aber auch aufgrund einer Übung, die ich in der osteuropäischen Geschichte belegte, dann als Hilfskraft in die osteuropäische Geschichte rekrutiert wurde und auf diese Art und Weise zum einen tiefer in die Thematik Osteuropa, Geschichte Osteuropas eingestiegen bin, die mich eh interessiert hat und die ich auf diese Weise auch sehr viel intensiver noch kennenlernte. Und das ist, denke ich, dann auch ein Grund, warum ich dabei geblieben bin und dann im Endeffekt auch die Geschichte als Beruf weiterverfolgt habe.
Was Yannis Panagiotidis methodisch dazu festhält, scheint mir wichtig, auch mit Blick auf unsere Disziplingeschichte.
Das ist irgendwie, Osteuropa ist in vielerlei Hinsicht immer noch in der Art und Weise, wie osteuropäische Geschichte betrieben wird, oft ein geschlossener Raum, ja, vielleicht mit jetzt zunehmender Sensibilität für transnationale Fragestellungen, aber auch nicht so wirklich. Ja? Also Migration bleibt eigentlich unterbelichtet und damit letztlich auch die Frage des Ostens im Westen sozusagen, ja, bleibt eigentlich unterbelichtet. Also die Frage, was eigentlich osteuropäische Geschichte mit uns zu tun hat, wie sie hier eben auch präsent ist, wie Menschen aus dem östlichen Europa hier präsent sind und eben auch schon nicht erst seit 1989, sondern historisch eben, ja, dass da eine enge Verflechtungsgeschichte besteht. Das sind Fragen, die denke ich, die osteuropäische Geschichte zunehmend aufnehmen muss, denen sie sich zunehmend stellen muss, um auch in der Gegenwart eben eine gewisse Relevanz zu bewahren, gewisse Fragestellungen aufgreifen zu können, die jetzt nicht zuletzt durch die millionenfache Flucht aus der Ukraine eben von großer Relevanz wieder sind.
Im Grunde greift er da ein Containerbild von Osteuropa als sich selbst genügendem Raum an. Osteuropa ist kein Container. Osteuropa hat keine historisch geschlossenen Grenzen. Menschen diffundieren über Grenzen hinweg, sie nehmen ihre Geschichten mit, sie transformieren ihre Geschichten und damit wird das Bild einfach viel komplexer.
Es gab ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen, die eben letztlich einen Einblick boten in die Vielfalt des postsowjetischen Lebens in Deutschland, das sich nicht auf einfache Formeln reduzieren lässt, wie russischsprachig oder russlanddeutsch oder jüdisch und so weiter, ja, sondern da gibt es eben letztlich ganz komplexe und hybride Konstellationen. Ich denke, das schlägt auch ein bisschen den Bogen zu der Frage, welche Chancen sich für die Disziplin der osteuropäischen Geschichte ergeben, wenn wir sie nicht nur geografisch auf Osteuropa begrenzt begreifen, sondern auch die Verflechtungsgeschichte uns anschauen, die Migrationsgeschichte und die Präsenz von Osteuropa, von Menschen aus dem östlichen Europa in Israel, in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten und so weiter. Ich denke, das bietet uns einen Anhaltspunkt dafür, wie wir eigentlich dieses Fach osteuropäische Geschichte, ja, ich sag mal, in dem Sinne modernisieren können, dass wir eben diesen geografischen Container Osteuropa nicht absolut setzen und eben nicht als Container behandeln, sondern als ja, Weltregion mit bestimmten Eigenschaften, aber insbesondere auch mit starken Verflechtungen in die gesamte Welt, ja.
Vielleicht ist das ja eine der besonderen Stärken von Geschichtswissenschaft. Die Dinge komplizierter zu machen, und zwar gerade so kompliziert, wie sie erzählt werden müssen, damit sie verstanden werden.
Spannend finde ich. Migration, Migrationsgeschichte gehören schon länger zu den Themen, die mich interessieren, zu denen wir auch gepodcastet haben hier in dieser Reihe, aber eng bezogen auf osteuropäische Geschichte in ihren Erweiterungen. Das ist mir erst vor kurzem nochmal klar geworden. Da haben Studierende mit mir zwei Podcasts über die ostjüdische Einwanderung ins osmanische Palästina erarbeitet und produziert. Und das ist jetzt schon irgendwie eine osteuropäische Geschichte, aber jenseits des osteuropäischen Raumes. Und genau das, und das ist jetzt mein letzter Punkt aus diesen Gesprächen, greift auch Yannis Panagiotidis auf.
Israel ist ja ein Land, in dem ich eben auch geforscht habe und in dem diese Präsenz von postsowjetischer Migration ja unübersehbar ist. Aber was insgesamt auch ein Land ist, das in hohem Maße durch osteuropäische Migration eigentlich geprägt ist. Und ich habe, ja, letztlich immer, wenn ich, also wenn ich versuchte, mich als Historiker der osteuropäischen, aber auch allgemeiner der europäischen Geschichte zu positionieren, habe ich dann auch immer das Argument angeführt, dass die Geschichte Israels eben auch ein Teil der Geschichte Europas ist. Ja? Sie ist untrennbar verflochten mit der Geschichte des Antisemitismus, aber gleichzeitig auch mit der Geschichte des Nationalismus, der Nationswerdung in Ostmitteleuropa, wo halt der Zionismus letztlich eine von verschiedenen zentraleuropäischen Nationalbewegungen war, die dann halt ihre Staatsgründung woanders vollzogen hat, außerhalb des europäischen Kontinents im engeren Sinne, aber nichtsdestotrotz dann auch über Migrationsbeziehungen immer wieder damit verflochten. Gleichzeitig aber auch verflochten mit der Geschichte des Nahen Ostens, mit der Geschichte von Dekolonialisierung. Und ja, ich denke, in dem Zusammenhang ist es sehr aufschlussreich, seine Perspektive zu richten, beispielsweise auf Israel als ein Land, das man eigentlich nie realistischerweise unter osteuropäische Geschichte subsumieren würde. Aber letztlich, wenn man das tut, ja, eben doch auch einiges lernen kann über die Verflechtungen, die globalen Verflechtungen Osteuropas und die Verflechtungen osteuropäischer Geschichte, wie gesagt, auch mit kolonialer und postkolonialer Geschichte, ja, die sich dann eben an unerwarteten Punkten außerhalb der Region Osteuropa eben auch treffen und untersuchen lassen. Und ich denke, in letzter Konsequenz sorgt die Beschäftigung mit Migration dafür, dass wir unseren Untersuchungsgegenstand Osteuropa neu definieren. Wie gesagt, nicht als geografischen Container, sondern eben auch natürlich zum einen als Konstrukt.
Migrationen in der Gegenwart verändern also unseren Blick auf die Geschichte, indem sie neue Fragen generieren unseren Blick auf die Vergangenheit erweitern, neue Themen möglich machen. Das ist doch super. Aber klar, es ist auch schwierig und kompliziert. Mich erinnert da manches an Themen aus der südosteuropäischen Geschichte, etwa die Bedeutung von verschiedenen Diaspora-Bewegungen, konkret beispielsweise die griechische Diaspora und deren Bedeutung für die griechische Nationalbewegung oder vieles mehr. Aber sag mal, was anderes. Du machst ja in den letzten Semestern viel Umweltgeschichte und Klimageschichte und das oft nicht mit Osteuropa-Bezug, sondern eher gesamteuropäisch, wenn ich das so richtig mitbekomme. Gibt es das für die osteuropäische Geschichte noch nicht? Wie geht man denn in der osteuropäischen Geschichte mit den großen Krisen der Gegenwart um, mit Klima und Umwelt? Wir bringen unseren Erstsemestern ja auch bei, dass unsere Fragen aus der Gegenwart rühren.
Ja, gute Frage. Also das gibt es, wenn auch noch nicht im Mainstream, vor allem nicht im Bereich der Klimageschichte. Wusstest du, dass ein Vulkanausbruch in Südamerika, der Huayna-Putina, als eine der Ursachen der Hungersnöte vermutet wird, die vielleicht die russische Zeit der Wirren, die Smuta, also die Bürgerkriegszeit nach dem Ende der Jurikiden und vor dem Aufstieg der Romanows einleiten? Das mache ich gerne mit Studierenden im Seminar, ist ein spannendes Feld. Aber die Zahl der HistorikerInnen in diesem Feld ist überschaubar. Eine Kollegin habe ich interviewen können, Julia Herzberg.
Mein Name ist Julia Herzberg und ich bin Osteuropa- und Umwelthistorikerin. Seit Oktober 2023 arbeite ich als Professorin für Kulturgeschichte an der Universität Leipzig und bin gleichzeitig stellvertretende Direktorin des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Auch wenn Leben gern als geradlinige Geschichte erzählt wird, ist mir bewusst, dass mein Weg zur osteuropäischen Geschichte nicht vorbestimmt war. Ich bin in Dresden geboren und hatte nach 1989/90 mehr Freude an Latein und Altgriechisch als an Russisch. Gern wäre ich Lehrerin oder Althistorikerin geworden. Doch es kam anders. Mit viel Zeit und wenig Geld ausgestattet, habe ich nach dem Abitur eine lange Zugreise nach China, in die Mongolei und nach Russland unternommen. Diese Reise hat meine Neugier geweckt. Mich haben vor allem die Menschen mit ihren Geschichten interessiert. Schon während meiner zahlreichen Studienaufenthalte in Russland habe ich dann bäuerliche Tagebücher und Autobiografien in der Provinz gesammelt. Ich habe gestaunt, wie Menschen, denen das nicht zugetraut wurde, ihr Leben erzählen und damit auch Gegenwelten zur sowjetischen Wirklichkeit entwerfen. Was mich an Osteuropa intellektuell fasziniert und auch herausfordert, ist die große religiöse, ethnische und kulturelle Vielfalt. Mich hat meine Begegnung mit Osteuropa gelehrt, Widersprüche auszuhalten, Graustufen wahrzunehmen und auch den einzelnen Menschen zu sehen, der selbst in autokratischen und diktatorischen Regimen Handlungsmöglichkeiten hat. In meinem nächsten Forschungsprojekt werde ich gemeinsam mit Andrei Vinokratov und der Doktorandin Zhu Li zur Klimageschichte der Bergregion Altai arbeiten. Statt in den zentralen russischen Archiven in Moskau und St. Petersburg werden wir in Kasachstan, China und der Mongolei tätig sein. Dies ist sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung.
In gewisser Weise berühren sich hier die Kreise. Sie forscht dort, wo wir weiterhin forschen können. Nicht in Russland, aber in Kasachstan, in China, in der Mongolei, also irgendwie ja auch postkolonial.
Stimmt, das ist aber nicht nur ein Problem des Archivzugangs. Wie sie mir erzählt hat, hat es die Umweltgeschichte selbst als Teildisziplin in Russland gerade besonders schwer.
So sind beispielsweise die zwei einzigen umwelthistorischen Zentren in Russland, in St. Petersburg und Tjumen, in den letzten beiden Jahren geschlossen worden. Die Schaninka, die Universität für Sozial- und Wirtschaftswissenschaft in Moskau, die nun die einzige Universität ist, die Umweltgeschichte fest in einem Studienprogramm verankert hat, durfte 2025 keine Studierenden aufnehmen. Die Herrschenden scheinen das Feld für irrelevant oder für zu westlich zu halten. Vielleicht fürchten sie sogar sein gesellschaftskritisches Potenzial.
Und das finde ich interessant, denn unser Fach ist ja mindestens mal im deutschsprachigen Raum auch von der Tradition in der osteuropäischen Geschichte geprägt, große naturräumliche Strukturen mitzudenken. Das ist im Fach irgendwie verankert, hat oft aber nur wenig konkrete Folgen. Ich habe Maike Sach danach gefragt. Maike Sach war länger bei uns in Mainz tätig. Du kennst sie gut. Sie ist vor allem als Spezialistin für mittelalterliche und frühneuzeitliche osteuropäische Geschichte bekannt. Und sie sieht ein besonderes Potenzial unseres Faches für die allgemeine europäische Umwelt- und Klimageschichte.
Kann man eine allgemeine Klima- und Umweltgeschichte sinnvoll schreiben, ohne dass man den Raum der Gegenstandsbereich der osteuropäischen Geschichte ist mit einbezieht? Er besteht einfach aus so unterschiedlichen Klimazonen, Vegetationszonen, Lebensraumtypen, die alle den Schauplatz bilden, vielleicht auch nachgerade das Versuchslabor, in dem ja menschliches Wirtschaften unter den unterschiedlichsten Vorzeichen und Vorstellungen, Fortschrittsvorstellungen stattfindet. Und man bekommt dort eben auch die Folgen dieses Tuns eben präsentiert.
Das klingt für mich wie ein experimentelles Design. Wir lassen Geschichte innerhalb eines Herrschaftsraumes in verschiedenen Klima- und Umweltzonen spielen und schauen, welchen Unterschied das macht. Die Idee gefällt mir, ist aber auch irgendwie nahe an frühmodernen Vorstellungen. Der Naturraum präge den Volkscharakter, oder nicht?
Ich denke, sie hat eher im Blick, dass naturräumliche Rahmenbedingungen menschliches Handeln grundsätzlich ermöglichen und zugleich einschränken. Also eine Grundeinsicht der modernen Umweltgeschichte. Und sie verbindet das ja auch mit Überlegungen, wie man das empirisch einlöst. Und da ist die Umweltgeschichte, wie sie andeutet, ja auch revolutionär, weil sie nicht nur mit hermeneutisch zugänglichen Quellen arbeitet, sondern auch natürliche Archive wie Bohrkerne beispielsweise einbezieht.
Zusätzlich zum klassischen Set an Methoden und Herangehensweisen im Umgang mit historischem Schriftgut braucht es natürlich Kenntnisse und ein vertieftes Verständnis von naturwissenschaftlichen Methoden und auch Datenquellen. Es handelt sich hier also nicht nur um historische Wetteraufzeichnungen oder Erwähnungen in Chroniken oder dergleichen, sondern auch, was sagt mir zum Beispiel ein Bohrkern? Was ist eine Diasporenbank? Welche Daten kann ich daraus ableiten und welche Rückschlüsse kann ich dafür zur Rekonstruktion von Arten zum Zeitpunkt X ziehen und die Rahmenbedingungen zu diesem Zeitpunkt?
So, Christian, damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Große Themen und Fragen haben wir angeschnitten und mit engagierten und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen besprochen. Wir haben zentrale Fragen aufgeworfen, denen sich die osteuropäische Geschichte in der Gegenwart stellt und wohl auch stellen muss. Was ist deine Bilanz?
Naja, Bilanz ist ein großes Wort. Fazit wäre auch nicht richtig, weil wir ja eher ein fortlaufendes Gespräch moderieren und Einblicke erlauben. Ich jedenfalls habe mir von unserem Podcast keine definitiven Antworten erhofft, die jetzt für mindestens 10 Jahre gültig sind. Ich wollte selbst eher ins Denken von osteuropäisch arbeitenden Menschen hineinlinsen. Und das ist gelungen. Es waren auch tolle Gesprächspartner dabei. Mein zentrales Lernergebnis ist die komplexe Bedeutung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das mag irgendwie klar gewesen sein. Aber welche Fragen das aufwirft, nach der Arbeit von Historikern und Historikern, nach der Sichtbarkeit ihrer Arbeiten, nach ihrem Umgang mit politischen Erwartungen, das hat einiges geklärt und mir auch neue Ebenen erschlossen. Zentrale Forschungsfelder geraten auf den Prüfstand. Postkoloniale Themen, Migrationsgeschichte, Umwelt- und Klimageschichte werden neu durchdacht oder neu aufgerollt.
Und es kamen harte Brocken zur Sprache, die ich direkt nicht nur als spannende Herausforderung und Aufforderung zur noch intensiveren Beschäftigung mit der Geschichte Osteuropas verstanden habe. Ich verstehe das auch als Appell für Humanität, Toleranz und Empathie und ja, damit auch als Eintreten für eine am Menschen orientierte, zugewandte und engagierte Geschichtswissenschaft in unserem Feld. Was könnt ihr jetzt daraus machen? Liebe Hörerinnen und Hörer, das überlassen wir euch. Wir haben unseren Teil geleistet und etwas ausprobiert. Jetzt seid ihr dran. Was folgt für euch aus diesen Überlegungen? Welche osteuropäische Geschichte wünscht ihr euch und welche möchtet ihr selbst mitentwickeln?
Wir jedenfalls danken euch fürs Zuhören. Und wenn ihr mit Podcasts wie diesem gut leben könnt, wir haben in dieser Staffel von Clio auf die Ohren auch weitere osteuropa-historische Podcasts untergebracht. Es gibt schon 2 Podcasts zur ostjüdischen Einwanderung ins osmanische Palästina vor dem Ersten Weltkrieg. Es gibt demnächst Podcasts zum Angriff Russlands auf ukrainische Geschichte und Kultur im Kontext des Angriffskrieges. Und für das Jahresende oder auch 2027 bereiten wir Podcasts zu den globalen Dimensionen der Moskauer Schauprozesse in den 1930er Jahren vor. Ihr seid herzlich eingeladen, euch auch diese Podcasts anzuhören.
Ja, und damit tschüss und auf Wiederhören.